Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Das ist der Kompressor-Podcast mit mir, Busat Yam. Hallo. Es geht um Banner des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock, die aufgetreten sind in einer Zeit, wo wir über die schrecklichen Ausschreitungen in Lichtenhagen 30 Jahre danach berichten, die Artikel nochmal lesen und die Bilder auch im Fernsehen auftauchen. Bei einem Spiel am Sonntag gegen St. Pauli sind Banner aufgetaucht, die zum Beispiel homophobe Aufschriften zeigen, wie Schwule bekommen keinen Nachwuchs. Und es gibt einen Aufdruck der Assoziationen an den fremdenfeindlichen Übergriff auf das Sommerhaus in Rostock-Lichtenhagen weckt. Der DFB ermittelt und ich sprach mit dem Journalisten André Reisin über Hooligans bei Hansa Rostock und wollte natürlich als erstes wissen, wie das zu erklären ist, dass das Lichtenhagen-Banner in Fraktur bereits seit vielen Jahren im Hansa-Block hängt. Um was geht es da eigentlich? Wie ist das zu erklären?
Naja, also ob die Lesart eindeutig genug ist, ist eben die Frage. Man muss dazu vielleicht ein, zwei Sachen sagen. Das eine ist, Fraktur ist halt ein weiter Begriff hier in dem Zusammenhang. Die Schrifttype ist angelehnt an so Old English, heißt das. Das ist eine serifenreiche Schrift, die ja auch im Fußballkontext durchaus öfter mal vorkommt. Die hat eine gewisse Assoziation mit einer gewissen, vielleicht martialischen Ausdrucksform. Aber dieses ganze Frakturthema, da muss man schon auch ein bisschen vorsichtig sein. Frakturschrift war jetzt auch nicht unbedingt die Lieblingsschriftart der Nazis, um es auch nochmal zu sagen. Die sind auf Antiqua gewechselt, also auf eine rundere, serifenärmere Schriftform im Laufe ihrer Herrschaft. Also dieses Altgotische, was da drin steckt, genau, das weckt manchmal bestimmte Assoziationen. Das muss aber durchaus nicht direkt eine rechte Symbolik sein. So. Und die Behauptung von Hansa Rostock ist ja, dass es sich dabei um einen Fanclub oder eine Gruppierung aus jenem Stadtteil Lichtenhagen handelt, dass dieses Banner eben auch schon länger dort hängt. Und das ist in so halbrichtig, sage ich mal. Das Banner hängt durchaus öfter am Ostseestadion, das stimmt, aber es hängt halt nicht immer an der Stelle quasi gerichtet zum Gästeblock. Das ist, glaube ich, schon Absicht und auch den homophoben Spruch, den man nachher rüberlegt. Das ist halt eine Form der Provokation. Das heißt aber nicht automatisch, dass dieses Banner per se eine rechtsradikale Botschaft hat. In diesem Kontext, wir spielen jetzt gegen St. Pauli und wir wissen alle, worum es da geht, und jetzt provozieren wir den Gästeblock, hängt es da natürlich auch aus Gründen. Das ist auch klar.
Und es ist auch klar, dass es zumindest auch diskriminierend ist. Der DFB, der hat ja erklärt, das Schiedsrichter-Duo hätte die Banner nicht wahrgenommen. Eigentlich gibt es ja dann eine Unterbrechung des Spiels. Kann man sagen, wie groß die Szene in Rostock ist? Gibt es da Zahlen und auch welchen Einfluss hat sie?
Also das sind ja eigentlich zwei Fragen. Das eine ist das mit den Schiedsrichtern. Das würde ich sagen, da diese, also insbesondere das Banner eben Schwule kriegen keinen Nachwuchs, da das Richtung Gästeblock aufgehangen war, könnte ich das, also würde ich das glauben, dass das stimmt, dass die Schiedsrichter das so nicht wahrgenommen haben. Die anderen gezeigten Anti-Gender-Sterngeschichten, die waren auf jeden Fall auch vom Spielfeld aus wahrnehmbar. Da ist natürlich dann die Frage, wo setzt der DFB da seine Grenze zur Diskriminierung? Was die Frage der Größe der Szene in Rostock angeht, es gibt sie in jedem Fall. Also wenn wir jetzt von einer explizit rechten Szene reden, es gibt mit Nordische Wut auch eine oder gab zumindest eine entsprechend durchaus eindeutig rechtsorientierte Hooligan-Gruppierung. Es gab auch in Rostock schon gewisse Spaltungen in der Hinsicht, dass eben ein Teil der offen rechts auftretenden Leute nicht mehr im großen Hansa-Fanblock steht, sondern sich einen anderen Ort im Stadion gesucht hat. Es ist auch offiziell verboten, mit eindeutig erkennbarer rechtsextremer Kleidung oder entsprechenden Marken in den Hansa-Heimbereich zu gehen. Also es ist im Ostseestadion nicht erlaubt. Von daher ist es zwiespältig, ist es immer schwer zu sagen, wie viel Einfluss solche Leute haben. Das kann auch immer schwanken. Es kommt halt auch immer darauf an, letztlich ist es ja dann häufig auch eine Frage, wer kann sich mit physischer Gewalt in bestimmten Auseinandersetzungen durchsetzen. Also man kann ganz klar sagen, die Szene gibt es in Rostock, sie ist da, sie war auch nie weg. Aber meines Erachtens dominiert sie da jetzt auch nicht das Geschehen oder so, sondern es ist an vielen Standorten so, in Ostdeutschland sicherlich auch noch mehr als anderswo, dass es diese Gruppierung eben gibt und dass sie halt auch da sind. So.
Sie beschäftigen sich ja seit langem mit Fankultur. Können Sie vielleicht noch ein bisschen mehr veranschaulichen, welche Methode, welche Kommunikationsstrategie dahinter steckt?
Naja, das erleben wir ja jetzt ganz gut, so, zum Beispiel indem wir drüber reden. Also ich kann ja nur sagen, es gab im April auch ein Auswärtsspiel von St. Pauli bei Hansa Rostock und da hat es, also was das den reinen, sagen wir mal, Austausch von Gewalt angeht, deutlich mehr gescheppert. Das hat aber medial überhaupt nicht interessiert, weil das war der Tag, an dem die Verbrechen von Butscha bekannt wurden. Da gab es ganz andere Schlagzeilen. Das war unter ferner liefen. Und jetzt haben wir natürlich hier eine größere Aufmerksamkeit, was zusammenhängt mit dem Jubiläum des Pogroms von Lichtenhagen, was jetzt 30 Jahre her ist, wo halt auch sehr viel mediale Aufmerksamkeit da ist. Und genau das wird hier ausgenutzt. Also man weiß genau, man kann zu dem Zeitpunkt damit provozieren. Man kann erstens St. Pauli provozieren, man kann zweitens die Medien provozieren. Und man hat jetzt eigentlich die Aufmerksamkeit, die man sich auch auf ein Stück weit gewünscht hat, glaube ich, wenn man Teil dieser Gruppierung ist. Und da muss man natürlich auch mal medial drüber nachdenken, ob das so schlau ist, denen das dann halt auch immer noch entsprechend zu gönnen und dann auch noch mit diesen Übertreibungen, die es dann häufig gibt, so dass es ganz Hansa oder das ist dann vielleicht sogar die ganze Fußballszene oder so, wo man halt auch immer vielleicht Fortschritte, die es auch gegeben hat, unter den Tisch fallen lässt oder die nicht bedenkt oder da halt sehr grobschlächtig drüber geht.
Mhm. Hansa Rostock hat sich ja in einer Stellungnahme klar distanziert, aber vielleicht noch mal ganz generell, was muss sich ändern?
Ich glaube, wenn wir jetzt über Diskriminierung im Fußball allgemein reden, hat sich schon sehr viel geändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Es ist eigentlich deutlich weniger geworden und die Aufmerksamkeit ist genau deshalb so hoch, weil es eben nicht mehr so alltäglich ist, sind die Male, wo es passiert, auch kürzlich übrigens ja auch beim Hamburger Sportverein, halt besonders im Blickpunkt und das sind sie natürlich ein Stück weit auch zu Recht, völlig klar. Ich denke aber, dass insbesondere die Arbeit der Fanprojekte in der Hinsicht da weiter gestärkt werden muss und dass man eben auch auf diese Szenen dann einwirken muss. Das ist aber eine Sache, die muss auch aus den Fanblöcken dann selber kommen und wir werden nicht drum kommen an Standorten, wo es innerhalb der Bevölkerung, wo es innerhalb der Stadt auch eine relevante rechte Szene gibt, wird es die auch im Stadion geben.
Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußballbundes hat ein Ermittlungsverfahren gegen Hansa Rostock eingeleitet. Ich sprach über die Codes und Hintergründe der Hooligan-Szene mit André Reisin. Und mehr Kompressor-Inhalte gibt's natürlich auch in unserer Deutschlandfunk-Kultur-Audiothek.